Herzlich willkommen zum Frankfurter Regulierungspodcast. Mein heutiger Gast ist Herr Max Müller, Head of Global Public Affairs bei der Bayer AG. Er arbeitet an der Schnittstelle von Unternehmen, Politik und Regulierung. Mit ihm spreche ich über eine Frage, die weit über einzelne Branchen hinausreicht. Wie gelingt Regulierung, die Innovation ermöglicht und zugleich Vertrauen schafft? Denn Regulierung soll schützen, Orientierung geben und Verantwortung sichern. Zugleich darf sie Fortschritt nicht unnötig behindern. Wie dieser Ausgleich gelingen kann, darüber möchte ich heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Lassen Sie uns gleich zu Anfang mit einer Grundsatzfrage beginnen. Woran erkennen Sie in der Praxis, dass Regulierung ihren Zweck erfüllt und nicht nur gut gemeint ist?
Das ist ja schon so fast eine philosophische Frage, weil Sie immer aus dem Blickwinkel eines Betrachters ist und erst recht aus der Unternehmenssicht, ist es natürlich immer das, was Wachstum kreieren kann, ist immer gute Regulierung, und all die Belastungen aussetzt, die ist dann immer schlecht. Aber das ist, glaube ich, ein wenig zu platt. Was aus meiner Sicht wichtig zu verstehen ist, ist, dass der Zweck immer unterschiedlich betrachtet werden muss. Was ist der Grund für eine Regulierung? Ist es ein Marktversagen? Dann ist Regulierung gut. Und wir haben ja auch in Deutschland so eine Tradition, zum Beispiel mit dem Bundeskartellamt über viele Jahrzehnte gehabt, die auch zeigt, wie können wir verhindern, dass es zu Marktversagen kommt. Dann gibt es aber so die Frage zwischen, ist es ein Marktversagen innerhalb des Binnenmarktes? Oder möchte ich einen Standard setzen, damit es Wettbewerbern in anderen Märkten, zumindest in diesem Umfeld, zu einem Rules-Based System irgendwie zurückführt? Von daher ist das so ein bisschen die Herausforderung, von der man steht, wenn man die Frage führt, erfüllt eine Regulierung ihren Zweck? Wir sind als Unternehmen eines, das von Innovation getrieben ist. Und Innovation, wie das Wort schon sagt, versucht ja eine Antwort, ein Schlüssel zu sein für eine Lösung eines Problems, einer Krankheit, einer Herausforderung für die Gesellschaft. Und damit per se gibt es relativ häufig weniger Vergleichbares. Vor allen Dingen, wenn wir in manchen Bereichen, und unsere reiche Geschichte als Unternehmen hat das ja gezeigt, Breakthrough Innovations haben. So, dann bewege ich mich auf einem Neuland. Und als die ehemalige Bundeskanzlerin mal gesprochen hat von Internet als Neuland und warum Regulierung dort sich auch vortasten muss, da wurde sie zwar ausgelacht für. In der Sache ist das aber genau richtig. Wie gehen wir eigentlich damit um? Ob wir das inkrementell machen oder machen wir das radikal? Und das, glaube ich, ist etwas, was man mit beachten muss, dann, wenn Innovationsfähigkeit gefördert wird, aber mit vernünftigen Rahmenbedingungen, oder dass man einen Rahmen setzt, um erstmal zu erkennen, ob möglicherweise Implikationen erfolgen, die unerwünscht sind, dann ist es grundsätzlich eine, die ihren Zweck erfüllt.
Vielen, vielen Dank. Wenn Sie ein bisschen mal weiterschauen, wo liegt heute aus Ihrer Sicht das eigentliche Regulierungsproblem, bewusst mal ein Problem genannt, in Deutschland und Europa? Bei zu vielen Regeln, bei zu wenigen oder bei Regeln, die in der Praxis nicht das bewirken, was politisch beabsichtigt war?
Das erste ist der Faktor Zeit. Wir reagieren mit Regulierung üblicherweise immer auf bestehende Entwicklung. Und die Zeitabläufe, die es benötigt, die sind in einer multilateralen Organisation wie der Europäischen Union unglaublich lang. Von der Entwicklung, der Beteiligung, auch der transparenten Beteiligung an solchen Prozessen, bis dann mal was vorgelegt wird, dem Entscheidungsprozess und danach dann auch der Umsetzung in den nationalen Parlamenten. In dieser Zeitachse hat sich aber, jedenfalls meistens, so viel so dramatisch verändert, dass man mit dem aktuellen Blick auf eine vorgelegte Regulierung gar nicht mehr den ursprünglichen Ansatz oder Zweck bewerten kann, sondern wir bewerten natürlich im Hier und Jetzt und nicht, was war eigentlich die Ursache dafür. Und wenn man das dann sieht, dann erscheinen über 40.000 Regelungen als überbordende Bürokratie, als Hemmnis, Und auch die Art und Weise der Kompromisse als etwas Negatives. Insofern, glaube ich, ist der Faktor Zeit eine der ganz großen Herausforderungen, damit Regulierung schneller wirkt. Ist ja ähnlich wie bei einem Arzneimittel. Das hat dann manchmal eine retardierende Wirkung, aber das ist, glaube ich, eines der ganz großen Punkte. Das Zweite ist, und das ist etwas, das ist nicht nur eigen bei Regulierung. Das passiert zum Beispiel auch in Unternehmen, dass diese Regulierungen nicht aufeinander abgestimmt sind. Und ich glaube, das ist ein viel, viel größeres Problem als die eigentliche, singuläre, eine Richtlinie, die zwar für manche ein Pain ist, für andere eine Opportunity, aber im Kern, dass die Dinge vorne und hinten von jemandem, der als Empfänger auf die Dinge drauf guckt, überhaupt nicht zusammenpassen. Und wenn Sie das adressieren, dann haben Sie so die klassische Antwort, diese ist nicht meine Zuständigkeit. Stimmt, ist aber Teil des Problems, weil ich als Unternehmen ja alle Regulierungen gleichwertig beachten muss und nicht nur die aus DGXY Unit 5 Abstrich 4. Und wenn wir es gerade im Zeitalter von Digitalisierung und auch von AI wäre das ja so eine der Riesenmöglichkeiten, dass man dann eben sagen kann, okay, ich entwickle jetzt was in meinem Silo, um irgendetwas zu regeln, aber ich gebe nochmal in das System rein, wer könnte dann noch alles von betroffen sein, welche anderen Regulierungen haben wir da und welche Folgen haben wir davon? Wir kennen das ja im Maschinenbau, wenn ich ein Getriebe baue, dann habe ich oben links eine Schraube, wenn ich an der drehe, passiert unten rechts was. So, und diese Art von Silo-Denken, die ist ganz wichtig. Und ich will das an so einem, vielleicht darf ich ein Beispiel machen. Alle Jubeljahre haben wir so die Diskussion, wir müssen die Produktion von Arzneimitteln, vor allen Dingen zum Beispiel Antibiotika und Generika, wieder zurückholen nach Europa, um uns von Abhängigkeiten zu schützen und. Zunächst mal muss man ja wissen, warum ist das eigentlich alles weggegangen? Ja, das eine, da kommen wir sicherlich später auch nochmal dazu. Aber was passiert ist, man hat eben, anstatt einen Anreiz zu setzen, hat man dann sich eine Regulierung ausgedacht und dann gesagt, ihr Industrieleute, ihr hört ja nicht richtig, also Carrot and Sticks, ihr kriegt jetzt mal den Stick. Wir reduzieren die Jahre des Patentschutzes, wenn ihr in diesem Pharmapaket, so hieß es dann, nicht in einem bestimmten Zeitraum bestimmte Maßnahmen erfüllt, unter anderem in allen Märkten gleichzeitig zu sein, innerhalb von Europa. Und wenn ihr es nicht macht, nehmen wir euch ein Jahr Patentschutz weg. In Zeiten eines globalen Wettbewerbs ist das natürlich kein Anreiz, sondern dann sagen die Leute, also ihr spinnt ja wohl, dann gehen wir halt woanders hin. Und die Idee dahinter, die kann man verstehen, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, aber das Problem, was dahinter steckt, ist, dass man aus einer Direktive, aus einer Regulierung heraus glaubt, ein Problem, was ein Marktproblem ist, lösen zu können. Und das funktioniert in der Regel nicht.
Ja, spannend. Lassen Sie uns etwas genauer fassen, sage ich. Sie haben schon ein gutes Beispiel genannt, aber ich möchte mal von der Grundsatz zur Wirkung gehen. Was unterscheidet Regulierung, die Innovation ermöglicht, von Regulierung, die Innovation eher ausbremst?
Also einerseits ist sicherlich immer die Intention einer Regulierung total wichtig, ja, weil grundsätzlich wird ja nicht immer nur etwas zum Positiven hin verändert, sondern ich reagiere ja auch auf unerwünschte Effekte. Und gleichzeitig sind wir eine Industriegesellschaft, die sehr maßgeblich von der Industrie des 19. Jahrhunderts lebt oder des frühen 20. Jahrhunderts, die sich dadurch einen gewissen Wohlstand erarbeitet hatte, jedenfalls überwiegend innerhalb von Europa. Und das heißt, es kommt sehr häufig auch mit Verlustängsten. Wir glauben möglicherweise durch Regulierung, durch Abschottung, durch Grenzen setzen, wir können diese Insel der Wohlfahrt irgendwie erhalten. Das ist ziemlicher Unsinn. Nichtsdestotrotz sorgen halt eben Innovation, Veränderung auch für Ängste. Also wir reden ja sehr häufig auch über Themen wie soziale Sicherung das ist auch zwingend notwendig. Nur die Herausforderung, die dann besteht, ist, manchmal verschwindet Altes, damit auch Neues sich entfalten kann. Und wir haben jedenfalls in Teilen in Europa eine Regulierung, die versucht, das nicht zu beschleunigen, obwohl das eigentlich so die Grundintention vielleicht an der einen oder anderen Stelle ist, das Gegenteil aber davon bewirkt. Und so eine dieser klassischen Beispiele sind so, wir wollen mehr Innovation aus Europa. Also das kann man in jeder Sonntagsrede hören. Ja. Wir haben einen Nobelpreis in Europa bekommen, sogar Deutschland, mit einer Forscherin, Emmanuelle Charpentier, die in Deutschland, in Berlin geforscht hat, für CRISPR-Cas. Wir haben den Nobelpreis geholt. So, jetzt geht's dann um die Umsetzung. Was machen wir? Wir führen eine 30 Jahre alte, 40 Jahre alte Debatte über Gentechnik, die damals schon sinnentleert und wissenschaftsfremd war. Aber in der Zwischenzeit haben wir ja neue Erkenntnisse gewonnen. Behandeln aber diese Innovation wie eine Technologie, die 40 Jahre alt ist. So, gleichzeitig wollen wir mehr Klimaschutz, wir wollen resistent sein auf den Wandel, den wir haben. Wir wollen uns auch unabhängig machen von anderen Lieferanten. All das verhindern wir aber gerade mit der Regulierung und schaffen damit Räume, dass andere Märkte schneller, agiler sind. So, und Europa hat keinen Mangel an Innovation oder an Technologie oder an klugen Köpfen oder an Universitäten oder Startups, sondern wir sind einfach zu bräsig, zu langsam und wir sind in manchen Teilen zu sehr angstgetrieben. Und dann kommen wir eben wieder auf die Intention der Regulierung zurück, die dann eben sagt, wollen wir schützen, wollen wir ermöglichen oder wollen wir abschotten?
Ja, spannend. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Können Sie ein Beispiel nennen, in dem Regulierung klug austariert war, also Schutzinteressen gesichert hat, ohne Entwicklung unnötig zu bremsen? Und was war daran konkret gelungen?
Also grundsätzlich bin ich immer ein Anhänger davon, dass Politik Ziele formuliert und sie den Unternehmen, der Wissenschaft, Zivilgesellschaft, sonstigen Institutionen überlässt, dafür die Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist auch der Kernauftrag eigentlich von Politik, nicht selber irgendwelche Dinge zu erfinden, das klappt in der Regel nicht, sondern zu sagen, wir wollen beim Thema Klimaschutz, weil wir einfach erkennen, dass Klimawandel real ist, also wenn ein großer Champagnerhersteller riesengroße Areale in Südengland kauft, weil die klimatischen Bedingungen sich in Frankreich in bestimmten Regionen so angepasst haben, dass das, was früher da unten gewachsen ist, jetzt besser in Kent wächst, ja, dann müssen wir das auch zumindest mal zur Kenntnis nehmen. Das heißt, da, wo sozusagen Ziele formuliert werden, aber Technologie offen, da, glaube ich, gibt es viele. Gibt es auch im Bereich Agrar, die gibt es im Bereich Bio, weil verstanden wurde, dass wir vor Herausforderungen stehen, de facto bald 10 Milliarden Menschen ernähren zu müssen. Und gleichzeitig, wenn wir aktiv den Klimawandel entschleunigen wollen, dann müssen wir das mit weniger Land tun. Und wenn wir das tun, dann wird uns das Problem nur auf dem Wege der Innovation gelingen. So, und es gibt einzelne Elemente innerhalb der Regulierung, gerade in diesen Segmenten, die da super erfolgreich sind. Und dann gleichzeitig auch solche Themen wie nachwachsende Rohstoffe. Während wir das hier gerade besprechen, haben wir einen Konflikt, früher hätte man gesagt einen regionalen Konflikt im Mittleren Osten. Da ist im Wesentlichen das Thema der Straße von Hormuz eines, das globale Auswirkungen hat. Und wir waren hier dann vor überhöhten Treibstoffpreisen. Und da wird sofort wieder nach Regulierung geschrien. Das ist übrigens ganz interessant, dieselben Leute, die sich dann immer über Regulierung beschweren, die verlangen dann, der Staat soll ein Problem des Marktes lösen. So, jetzt gibt es auf der anderen Seite aus der Debatte rund um den Green Deal und Klimaschutz ja auch die Thematik alternativer Treibstoffe und nachwachsender Rohstoffe. Wir sind heute technologisch schon in der Lage, sowohl die Welt zu ernähren auf der einen Seite und trotzdem nachhaltige Rohstoffe zu produzieren, zum Beispiel für Transport, sei es Schiff, Flugzeug oder Auto. Das heißt, es geht. Auf der anderen Seite sind wir, wenn es dann ganz konkret darum geht, das zu treiben, wieder eher dabei zu schauen, oh, wie können wir Bestehendes, Altes irgendwie abschotten und schützen. Ich will aber nicht immer nur negativ sein, weil, was weiß ich, Emissionen und Umweltwirkung werden immer negativ gesehen. Und da muss dann auch Regulierung stattfinden. Wir sind hier in, wenn ich das sagen darf, in Leverkusen. Und wenn man hier vor 20, 30 Jahren vorbeigefahren wäre, dann hätte man das von Weitem schon riechen können, bevor man es überhaupt sehen konnte. Und das ist heute nicht mehr der Fall. Also ja, das hat Investitionen benötigt, das waren Auflagen, aber da kann man erkennen, für die Menschen hat hier Regulierung etwas Positives bewirkt. Hat es die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens wie Bayer oder auch die anderen Unternehmen, die hier am Standort sind, negativ beeinträchtigt, dass wir mehr dafür tun müssen? Nein, hat es nicht. Es war kostspielig vielleicht, es war ungewollt, aber es hat einen positiven Effekt gehabt. Und es gibt durchaus eben diese positiven Beispiele und vielleicht eines, das auch hier ist, die europäische Refuel-EU-Gesetzgebung ist so ein Beispiel, wie man technologieoffen, auch wissenschaftsgetrieben ein Ziel hat. Einerseits Dekarbonisierung der Luftverkehre. Ist übrigens nicht nur wichtig für das Thema Geschäftsreisende, sondern auch für die Leute, die einfach sagen, ich möchte mir gerne die 2 Jahre Urlaub erlauben und ich möchte dann, was weiß ich, nach Mallorca oder sonst wohin fliegen, ohne dass mir jetzt jeden Tag irgendeiner ein schlechtes Gewissen einredet. So, und hier hat man wirklich übergeordnete Instrumente mitgedacht. Ich will nicht sagen, dass sie perfekt ist, aber sie ist zumindest so, dass man mehrere dieser Ziele nebeneinander gelegt hat und geguckt, wie können wir jetzt technologieoffen über E-Fuels, nachwachsende Rohstoffe weitere Maßnahmen zur Energiesicherheit einfach Rahmen setzen und zu diskutieren, um dann zu Lösungen zu kommen. Aber jedes Mal, wenn man dann in eines dieser positiven Beispiele hat, dann hat man halt eben bei 40.000 verschiedenen Regulierungen, die wir in Europa haben, leider zu viele dagegen gehen. Aber ich glaube nach wie vor daran, dass es sehr viele positive Beispiele gibt, die man zum Zeitpunkt, wo sie umgesetzt ist, nicht als positiv oder als innovationstreibend gesehen hat, sich dann im Nachhinein aber als das herausstellt.
Spannend. Ich würde mal so das Thema Zielkonflikte und politische Entscheidungen nochmal eingehen. Also dahinter stehen ja echte Zielkonflikte, die sich nicht einfach auflösen kann. Wo ist der Zielkonflikt zwischen Innovation, Sicherheit und gesellschaftlicher Verantwortung aus Ihrer Sicht derzeit am schwersten aufzulösen? Schwierige Frage.
Das ist wirklich, wir haben über 20, 30 Jahre eine sehr intensive Friedensdividende gehabt. Und diese Friedensdividende hat dazu geführt, dass wir anstatt in Infrastruktur, auch geistige Infrastruktur, in Innovationsfähigkeiten stärker zu investieren, uns eher auf die, größtenteils jedenfalls, auf den Ausbau des Sozialstaates irgendwie fokussiert haben. Und wir haben auf der anderen Seite diesen Antrieb für diesen Erfindergeist, den diesen Kontinent, dieses Land auch so hervorgehoben hat, der ist nicht weg, aber der ist deutlich entschleunigt worden. Und gleichzeitig sehen wir mit großer Faszination immer mal wieder so epochenhaft, mal war es die japanische Just-in-Time-Logik in der Automobilproduktion, damals vor allen Dingen von Toyota getrieben. So, dann sind alle deutschen Automanager nach Japan geflogen, haben sich das angeguckt und haben das, was da gut funktioniert, dann einfach auch echt perfektioniert. Also in der industriellen Anwendung sind wir dann irgendwie schon sehr, sehr gut gewesen. Dann haben wir andere Elemente gehabt. Wir reden heute viel über Big Tech und AI etc., aber es gibt ja auf dem Weg dahin durchaus viele andere Themen. Und wir sind dann vielleicht nicht mehr die Allerkreativsten, die das sofort alles erfinden, aber in der Anwendungstechnologie, in der Weiterentwicklung, in der Veredelung sind wir in Europa immer noch absolute Weltklasse. So, was aber da hinter zurücksteht, ist, wir haben diesen Geist, Dinge auch in einem kritischen Diskurs vorantreiben zu können. Also ich habe vorhin über die Gentechnik-Debatte geschrieben. Ja, früher hat man darüber richtig gestritten, zwar nicht unbedingt sachlich, aber man hat wenigstens öffentlich darüber gestritten. aus meiner Sicht hat man den falschen Weg dann genommen, aber es gab eine Debatte und wir haben null Debattenkultur heutzutage. Wir haben eine kaum vorhandene Streitkultur im positiven Sinne, um darüber nachzudenken, was sind denn Vorteile von Innovationen, die man gegebenenfalls auch mit Regulierung machen kann, wo man auch sagen kann, wenn die und die negativen Effekte eintreten, dann wollen wir es begrenzen, strukturieren, regulieren. Und wenn das alles nicht eintritt, dann ist eine Stichtagsregelung zum Beispiel in der Regulierung, dann wird die einfach ersatzlos gestrichen. Und damit würden wir das Gefühl der Menschen nach mehr Sicherheit einerseits durchaus wahren können, aber auf der anderen Seite auch Zeitachsen festlegen, dass tatsächlich auch mal Dinge verschwinden können. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, das Beispiel Benzin war ja so eins, wir schimpfen auf Regulierung, aber sobald ein Problem da ist, rufen wir nach Staat, sei er national oder überregional, wie in der EU, regelt das, verbietet das, schränkt das ein. Damit gehen wir aber der Ursachenfrage gar nicht mehr auf den Grund. Also einerseits, vor zwei Fragen fragen Sie, ist Regulierung gut, hängt von der Intention ab. Und jetzt ist dann die Tatsache, genau das Gegenteil. So, und ich glaube, dass wir in dieser Frage zwischen Absicherung des Wohlstands, den wir uns erarbeitet haben, und dem Drang anderer Volkswirtschaften auf anderen Regionen der Welt, das jetzt auch zu erarbeiten, nur noch in einem defensiven Modus unterwegs sind und sagen, also wir müssen Emissionen reduzieren, weniger Fleisch essen und dies und das und jenes, wo diese ganzen Kontinente sagen, ihr hattet doch eure Phase, ihr habt doch aus der industriellen Revolution was gemacht und jetzt sollen wir das jetzt nicht mehr dürfen. So, und das, glaube ich, funktioniert nicht mehr und das setzt jetzt bei uns so die Frage frei, wie können wir das jetzt machen, und dann machen wir möglicherweise auch reflexhaft bestimmte Dinge, die klingen dann erstmal gut, also eine Produktion zurück nach Europa holen oder Made in Germany oder Made in Europe und all dieses. Aber wir sind ein Kontinent, der exportiert. Wenn wir also einerseits Protektionismus kritisieren und ihn dann selber betreiben, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob das der beste Weg ist, um das, was wir eigentlich erhalten wollen, dann auch zu erhalten.
Ja, das ist echt spannend, das ist spannend. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine weitere Frage gerne mal sprechen, nämlich die Technologieoffenheit. Wir haben die Zielkonflikte und die Frage ist, wann sollte Regulierung bewusst technologieoffen bleiben und wann ist es notwendig, sehr konkret einzugreifen?
Also grundsätzlich, Technologieoffenheit ist eigentlich zwingend erforderlich, wenn wir es ernst meinen, dass wir auf Wissenschaft hören wollen. Ja, also Listen to Science klingt irgendwie total super. Haben wir auch in Covid erlebt. Da haben sie alle Listen to Science skandiert. Und da hat ja auch genau das funktioniert. Da hat die Wissenschaft global innerhalb von einer Rekordzeit geforscht, entwickelt und auf den Markt gebracht, eine Lösung für einen gesamten Planeten. 100 Jahre vorher hatten wir die spanische Grippe, die hat erstens länger gedauert und schlimmere Folgen gehabt. Aus dieser schnellen Lösung, wo man tatsächlich auch mal weniger bürokratisch gedacht hat oder anders gedacht, da hat Bürokratie und Verwaltung auch bewiesen, dass sie auch schnell können, ohne dass wir Sicherheit, also Safety Standards und so weiter aufs Spiel setzen, dass es gehen kann. Glaube ich schon, dass das entsprechend funktionieren kann, wenn man technologieoffen an das Thema rangeht. Die negativen Beispiele, die sind immer die größere Herausforderung, weil die Frage ist so ein bisschen, auf was negativ? Negativ für eine Gesellschaft oder negativ für eine Branche? Also wenn man jetzt spricht so ein bisschen der Blinde vom Sehen, weil ich bin Kunde der Automobilindustrie, weil ich ein Auto fahre. Jetzt könnte man natürlich sagen, die Debatte um das Verbrenneraus war einerseits getrieben von einer klimapolitischen Diskussion, von der man gesagt hat, einfach auf Wissenschaft getrieben, wenn wir weiter auf fossile Brennstoffe setzen, dann werden wir die planetaren Grenzen weiter unter Stress setzen. Das ist eine Erkenntnis, die kommt aus der Wissenschaft und die ist relativ eindeutig. Auf der anderen Seite haben wir alternative Antriebsmodelle, wie zum Beispiel E-Mobilität. Dazu brauche ich dann aber auch Energie, die muss ja auch irgendwo herkommen. Ja, wir reden viel über Erneuerbare. Und dann ist es toll, wenn das Windkraft sich dreht, aber dann wäre es auch schön, wenn der Strom dann irgendwann in meiner Steckdose ankommt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Und da haben wir dann wiederum Regulierungen, die nicht zueinander passen, weil wir dann Naturschutzgründe oder sonst irgendwelche Gründe haben oder auch zivilrechtliche Organisationen dann irgendwie sagen, ja, nee, also Oberleitung wollen wir nicht. Und dann aber Strom unterirdisch, Stromnetze unterirdisch wollen wir auch nicht. Ja, dann kann aber auch das Thema E-Mobilität nicht funktionieren, weil das Vertrauen der Verbraucher, dass wenn ich irgendwo auf der Autobahn nicht mehr so viel oder auf der Landstraße so viel Strom habe, dass ich das irgendwo aufzapfen kann, wie mit einer Tankstelle, das funktioniert nicht. Also die Technologie ist da, funktioniert auch gut, aber das Vertrauen ist nicht da. Und dann wird auf einmal diese Regulierung, wie dieses Verbrenner aus, da wurde gar nicht mehr gefragt, gibt es denn eigentlich eine Technologie, da gar nicht um die Bezahlbarkeit, sondern gibt es eine Technologie, die es ermöglicht, den Verbrenner emissionsfrei nutzen zu können. So, und ich glaube, dass die Wissenschaft die Antwort geben kann, ja, da gibt es Möglichkeiten. So, und das heißt, das, was wir eigentlich erreichen wollen, ist mit dieser Headline EU-Verbrenner aus, löst das Problem, völlig irreführend. Was damit aber passiert, ist, diejenigen, die in der Automobilindustrie, in der Automobilzulieferindustrie und so weiter sind, die haben jetzt Ängste, weil sie Arbeitsplatzsicherheit haben. Und jetzt wenden sie sich gegen Regulierung, als sei Regulierung die Ursache des Problems. Nein, es ist eigentlich die Debatte um Innovation. So, und ich glaube, hier zeigt sich, wenn man jetzt die modernen auch Automobile der deutschen Industrie anschaut, die sind halt, wenn sie technologieoffen geplant werden, haben die für alle was im Portfolio. Ob das Wasserstoffautos sind, ob das die Brennstoffzelle ist, ob das E-Mobilität ist, ob das in der Zukunft mit E-Fuels ist oder nehmen Sie Biofuels, die es in den verschiedensten Varianten gibt. Technologie kann da jetzt kommen. Und jetzt wäre ja die Möglichkeit gewesen, dass die Debatte um das Verbrenner aus, die ja auch ihren Ursprung 8 Jahre oder was weiß ich zurück hat, nochmal neu aufzusetzen und sagen, so, zeigt uns doch mal, dass es Technologien, wir setzen jetzt nur die Guideline, wo das hingehen soll. Null Emissionen von mir aus. Und wir geben euch jetzt einen Zeitrahmen vor und innerhalb dieses Zeitrahmens muss das eben nachgewiesen sein. Und dann werden Wissenschaftler das auch, da bin ich fest von überzeugt, Technologien, Ingenieure, Technologien entwickeln, die dann funktionieren. Und solange wir dieses Vertrauen in Wissenschaft nicht ausreichend haben, das gilt genauso bei Ernährung, das gilt bei Gesundheit, das gilt übrigens auch bei Sicherheit, dann wird die Intention einer Regulierung und die Folgen einer Regulierung zwar bestimmte Partikularinteressen immer mal wieder zufriedenstellen und Klammer auf, dann nehmen wir uns auch nicht aus, Klammer zu, aber sie wird nicht den Zweck erfüllen, dass wir eine gesellschaftliche Akzeptanz für das haben, was da eigentlich dahinter steckt.
Das stimmt. Es ist sehr spannend. Ich habe mir die Frage gestellt, wie viel Unsicherheit darf Politik beim Regulieren akzeptieren? Und wann muss sie auch dann handeln, wenn Evidenz noch nicht vollständig vorliegt? Stichwort Zeitdruck, man muss jetzt handeln.
Ach naja, also ich glaube, Politik hat nicht die Auffassung, Wissenschaft oder Technologie in dem Sinne, wie ein Zertifikat sozusagen abzustempeln, zu sagen, das ist jetzt gute oder schlechte, sondern wir wollen ja Rahmen setzen. Und das ist für die Politik heute in einer sehr schnelllebigen Zeit unglaublich herausfordernd. Ich habe jetzt in einem anderen Interview neulich gehört, ja, früher waren die Politiker alle besser. Außenminister XY war doch viel toller, wenn der um die Welt geflogen ist, dann kam der immer mit Lösungen zurück. Ja, das stimmt. Das Problem war, der konnte im Flieger lesen, mit seinen Mitarbeitern sprechen, schlafen und kam dann ausgeruht an, weil er nicht 24/7 erreichbar sein muss, nicht 25 Posts im Internet absetzen muss. Und auch unglaublich schnell auf bestimmte Dinge reagieren. Natürlich hat hier Technologie, Internet, Verbindung gewaltige Vorteile. Aber die Schnelllebigkeit setzt natürlich auch Entscheidungsträger unter Schutz. Wir sind nun mal keine Autokratie. Wir sind eine Demokratie. Wir sind in der Abschätzung von Folgen auch unterwegs. Politik und auch für Politiker ist das heute extrem undankbar, weil sie auf der einen Seite Regulierung machen mit der Erkenntnis von gestern, um vermeintlich Probleme der Gegenwart zu lösen, während die Realität schon auf das Morgen ausgerichtet ist und die Lösung für übermorgen präsentiert hat. Sodass jedes Mal, wenn sie etwas machen, es in der Regel ein Reagieren ist. Und natürlich sind wir hinterher immer alle klüger. Ja? Wir haben dieses Thema der Friedensdividende auch gehabt. Da ist einfach Folgendes passiert, da waren wahnsinnig viel Geldmittel vorhanden, die hätte man auch in Innovation und Infrastruktur stecken können, hat man aber nicht getan. Entweder hat man sie in konsumtive Bereiche gesteckt oder man hat sie halt in zum Beispiel auch in Sozialsysteme gesteckt, mit dem Ergebnis, dass wenn sie heute irgendwie von Leverkusen nach Berlin fahren, die Hälfte der Autobahnen irgendwie völlig bruch sind, die Brücken im Eimer sind, die müssten jetzt hochaufwendig und teuer repariert werden. Das geschieht Gott sei Dank. Aber das sorgt natürlich auch wieder für totalen Frust nach dem Motto, Politik ist unfähig. Ja, die Erkenntnis ist nicht neu, die haben sie damals alle gehabt. Aber man hat das Geld eben für was anderes verwendet. So, jetzt können wir uns möglicherweise überlegen, ja, wir wollen alles in alternative Transportsysteme haben, zum Beispiel Zug. Da hat man aber genauso wenig rein investiert. So, jetzt kann ich als Politiker ein Ziel aufgeben. Wenn ich aber die Maßnahmen möglicherweise auch mit der Zivilgesellschaft, mit Wirtschaft nicht umsetze, weil ich lieber kurzfristig auf Win-for-Profits und die nächste Wahl gucke, dann, jetzt kann man natürlich sagen, ja, den hehren Politiker, der nicht an seine nächste Wahl oder an die Wiederwahl denkt, sondern for the greater good, ja, das ist wahrscheinlich eine Utopie. Ähnlich auch in der Wirtschaft. Aber gerade bei innovativen Unternehmen haben sie ja sehr lange Entwicklungszyklen. Das heißt, dass sie sehr häufig Erfolgsgeschichten haben, zum Beispiel bei Breakthrough Medication, also bei Arzneimitteln, die hat meistens ihr Vorgänger oder Vorvorgänger irgendwann mal an den Beginn eines Entwicklungszyklus gestellt. Und manchmal kommen sie als führender Manager dann in die glückliche Position, dass sie davon den Vorteil haben. Manchmal sind sie aber auch derjenige, der das Pech hat von Fehlentscheidungen oder Entscheidungen, die damals richtig waren, aber durch exogene Faktoren, Krieg, Technologie, Innovation eines anderen, dann heute falsch gesehen werden, dann am kurzen Gras hängen. So ähnlich ist das auch in der Politik. Und insofern muss man, glaube ich, auch so ehrlich sein. Es gibt unfassbar viele Eindrücke auf die Politik, viel Druck von allen möglichen Gruppen und Interessen. Und in dieser Abwägung gibt es halt eben auch manchmal Entwicklungen, die sind halt nicht gut. Und das gibt es in der Wirtschaft so, es gibt es im Sport, es gibt es in der Wissenschaft. Das ist bei Politik dann eben auch so.
Sehr spannend, sehr spannend. Herr Müller, lassen Sie uns mal das Thema ein bisschen auch mal auf die Regulierungsprozesse mal eingehen. Also gerne wird Wissenschaft in Regulierungsdebatten aus Ihrer Sicht früh genug eingebunden oder häufig erst dann, wenn politische Positionen im Kern schon feststehen?
Also meine Erfahrung ist, dass sie meistens zu spät eingebunden wird und dann erst, wenn die Kernthemen schon fertig sind und man dann ein Rubberstamp braucht, um sozusagen das Attribut, ja, wir haben ja auch mit euch geredet und ist ja auch wissenschaftlich fundiert gemacht. Gerade bei so dynamischen Themen, Klima, Biodiversität, Innovation, wäre es natürlich klug, wenn man die früher reinnimmt, nur ist häufig Wissenschaft unpolitisch, jedenfalls noch und Gott sei Dank, oder in den meisten Systemen, bei uns jedenfalls, in Europa. Aber eine frühere und strukturiertere Einbindung von Wissenschaft in der Praxis wäre sicherlich richtig. Da ist nur die Frage, was ist denn dann die richtige Wissenschaft? Und das merken wir schon heutzutage sehr stark, dass Listen to Science ist, wenn die Science zu mir passt. Ja, also wenn sie mir gerade in den Kram passt. Also einerseits bei Covid war es so, mRNA so schnell wie möglich und dann wird dann unglaublich schnell, wir brauchen eine Impfverpflichtung und all solche Dinge. Dieselben Leute, die das gefordert haben, sind dann einmal beim Thema Geneditierung von Pflanzen. Dann, da sind wir dagegen. Das ist aber dieselbe Science. Ja, also von daher, auch da gilt Mindermeinung und Mehrheitsmeinung. Und das ist ja das, was so diese Diskursfähigkeit ausmacht. Also wenn Sie, ob das eine Tumorkonferenz in einem Krankenhaus ist, ob das eine wissenschaftliche Diskussion zwischen Doktoranden, Studierenden und einem Professor ist, da kommt ja die Innovation her durch den Dialog, durch den Diskurs, auch durch den Einsatz sicherlich von Hilfsmitteln wie Technologie, AI, Datenbank und so weiter und so weiter. Aber so, wir sind aber heute genauso, wie wir in der Politik immer weniger streitkulturfähig sind oder diskussionskulturfähig. Wir suchen uns dann gerade den passenden Wissenschaftler raus oder den passenden Volkswirten, der gerade das Richtige sagt, ob wir jetzt dies, das oder jenes machen müssen. Das ist kein wissenschaftlicher Diskurs mehr, sondern das ist, I pick the right one that fits my interest.
Das ist sehr, sehr spannend. Wir kommen ja langsam, also sehr viele spannende Themen. Aber eine Frage ist immer sehr wichtig. Wo verläuft für Sie die Grenze zwischen legitimer Interessenvertretung und Einfluss, der für Regulierung problematisch ist?
Das sind ja teilweise so, ich wollte ursprünglich mal Politologie und Geschichte als studieren und dann irgendwie den Politologe werden in der Erwartungshaltung, dass man auf solche Prozesse dann Antworten findet. Also zunächst mal es gibt ja so eine öffentliche Debatte, die extrem dümmlich ist und gerade auch in Deutschland ganz, ganz führend ist. Wirtschaft böse, weil interessensgeleitet und NGO gut. Und das ist mir ehrlich gesagt viel zu primitiv. Ja, aus meiner Sicht, was fundamental ist für Interessensvertretung. Und da merke ich leider, da sind wir in Brüssel und in Washington zum Beispiel weiter als in Deutschland, ist das Thema Transparenz. Weil die Tatsache, dass ich die Interessen zum Beispiel für mein Unternehmen, für das ich tätig bin, vertrete, ist aus meiner Sicht vollkommen legitim, nicht nur für die 90.000 Mitarbeiter, sondern für die Millionen von Patienten und Kunden, die wir haben. Deren Interessen versuche ich eine Stimme zu geben. Natürlich ist die subjektiv, ist vollkommen klar, aber ich wüsste nicht, was daran illegitim wäre, vor allen Dingen dann nicht, wenn ich das transparent mache. Und ich glaube, das ist so eines der ganz, ganz wichtigen Punkte. Und wenn man so in dieser öffentlichen Debattenkultur ist, dann merkt man schnell, also die Wirtschaft soll maximal transparent sein. Finde ich grundsätzlich richtig. Nicht grundsätzlich, finde ich richtig, Punkt. Wenn Sie dieselbe Transparenz aber zum Beispiel von der Zivilgesellschaft oder von NGOs verlangen, dann wird es dann sehr, sehr dünn. Und da stellt sich dann auch die Frage, aus meiner Sicht jedenfalls, wenn wir Interessen leiten, auch zum Beispiel aus der Zivilgesellschaft oder von NGOs, dann wäre es doch schön, wenn wir wissen, wer steht denn so alles dahinter? Sind das tatsächlich die Interessen der Menschen, der Individuen, deren Anspruch sie tatsächlich oder vermeintlich vertreten? Oder ist das möglicherweise mittlerweile auch eine interessensgeleitete Industrie, die damit dahinter steht, die durch solche Mittel andere Ziele mit verfolgt? So, und wenn ich transparent bin, dann umgehe ich dieses Problem dahingehend, dass ich völlig unverdächtig bin, über etwas zu handeln, wo irgendwie so eine Grauzone ist. Es ist natürlich auch die Frage der Ethik und Monetik. Und ich glaube, dass wir grundsätzlich in Europa schon eine wertebasierte Gesellschaft sind und darauf sollte das auch ausgerichtet sein. Also ich kann mir relativ wenig Punkte an Interessensvertretung per se, wenn sie Transparenz ist, vorstellen, die nicht legitimiert ist. So, wenn was problematisch für Regulierung werden kann, ist, wenn das nicht stattfindet. Wenn nicht wahrnehmbar ist, wessen Interessen ich wie dadurch möglicherweise im Partikularbereich unterstütze. Weil das schadet dem Vertrauen des Prozesses in Gänze. Weil es so leicht ist dann für Populisten, und das erleben wir ja gerade, mit dem Finger auf etwas zu zeigen und zu sagen, guck mal, da haben die Partei oder die Gruppe ihr Lobbygesetz gemacht und da seht ihr mal, was passiert. Deswegen muss sozusagen die Struktur dahinter abgeschafft werden. Da geht es dann gar nicht mehr um die Sache. Das halte ich für total für total demokratiegefährdend, weil wir in der Schnelllebigkeit der Zeit, irgendwas bleibt schon hängen mit dieser Denkstruktur. Und deswegen versuche ich auch stets dafür zu werben, je transparenter wir auch gerade als Industrie sind, umso deutlicher machen wir, warum wir der Auffassung sind, dass eine Regelung zu weitgreifend ist, zu langsam oder zu schnell ist, zu tiefgreifende Veränderungen hat. Und dann kann man diese Debatte auch darum führen. Und dann kann auch ein NGO zu Recht sagen, ihr jammert hier was vor, wir haben wissenschaftliche Daten oder wir haben Erkenntnisse oder auch die Annahme, dass eure Ängste, Sorgen, Daten nicht korrekt sind. Und dann gibt es eine Debatte darüber und dann wird man auch merken, dass so manches, ich bin ja schon ein paar Tage älter, ich habe mich zwar optisch, glaube ich, ganz gut gehalten, aber ich bin ja schon ein paar Tage älter, wenn man sich an die Diskussion um den Katalysator zurückdenkt. Ja, also was war das da nach dem Motto, die Motoren gehen kaputt und eine Katastrophe. Ich war da also noch relativ jung, deutlich jünger als wirklich das technische Verständnis dafür zu haben. Aber wenn Sie heute durch die Gegend fahren und merken, dass die Luft definitiv besser ist, und die Motoren trotzdem nicht kaputt gehen, dann kann man auch sagen, Leute, die Ängste, die damals auch gesandt wurden, die man aber dann transparent nachvollziehen kann, die haben sich als falsch erachtet. Da hat dann die Industrie vielleicht nicht so klug agiert und eher wirtschaftlich getrieben, nicht wissenschaftsgetrieben agiert und we have been proved wrong. Und dann ist es auch gut, wenn dann eben die Transparenz da herrscht. Und das, glaube ich, ist das alles Entscheidende.
Das ist sehr, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal auf das Thema, diese strukturierte Austausch. Also welche Rolle sollte der strukturierte Austausch zwischen Wissenschaft, Politik, Unternehmen und Öffentlichkeit spielen, damit Regulierung fachlich belastbar und gesellschaftlich anschlussfähig ist?
Die Frage ist immer, wenn man sagt, was ist ein strukturierter Austausch und welche Wissenschaft meine ich damit? Weil wir haben alle möglichen Gremien, Sachverständigenrat und Kommission über Kommissionen. Ich glaube, wir haben kein unbedingt Erkenntnisproblem. Und die Frage ist dann auch, bin ich bereit als politischer Entscheidungsträger, es gilt übrigens genauso auch in der Wirtschaft, bin ich bereit als Unternehmensführer basierend auf Evidenz, die mir vorgelegt wird oder auf wissenschaftlichen Eckpunkten eine Entscheidung zu treffen, die möglicherweise bedeutet, dass sie individuelle Konsequenzen für mich hat. Will damit sagen, wenn jetzt zum Beispiel, wir leben gerade eine Reformdiskussion oder den Wunsch, tatsächlich oder vermeintlich, Deutschland muss sich reformieren. So, und dann kommen ein paar Vorschläge auf den Tisch. Ob die jetzt gut oder schlecht sind, das will ich überhaupt nicht bewerten. Aber anstatt überhaupt den Diskurs darüber zu führen, das geht nicht, das wollen wir nicht, das ist negativ und dann wird dann aus allen Rohren geballert. Also dieselben Leute sagen, wir müssen jetzt unbedingt reformieren, aber sobald auch nur ein Hauch einer Debatte ist, dann versucht man sie zu ersticken. So, und man hat das so ein bisschen gesehen in der Covid-Pandemie, da haben ja einige der Forscher öffentlich auch in Podcasts, in Nachrichten und so weiter, da haben wir ja eine Schar von Experten erlebt, tatsächlichen und vermeintlichen. Und haben dann auch in der Wissenschaft erlebt, da gibt es den einen Pandemie-Experten X und die Pandemie-Experten Y. Die haben, wie es in der Wissenschaft üblich ist, unterschiedliche Auffassungen. So, und jetzt bin ich Partei A, bin also eher auf einem bestimmten Kurs unterwegs, also lade ich immer den ein, weil der erzählt im Kern das, was ich eigentlich gerade denke. So, das wäre trotzdem ein strukturierter Austausch, weil ich habe ja jemanden aus der Wissenschaft eingeladen, habe mit dem diskutiert und er hat uns gesagt, nee, ihr seid da genau auf dem richtigen Weg. Ist das dann strukturiert? Das weiß ich halt nicht so genau. Und deswegen glaube ich schon, wir müssen dieses Thema ideologiefrei betrachten und wir müssen es mit auch die Mindermeinung ernst nehmen. Und auch wenn das nur ein hehrer ethischer Anspruch wäre, dass man dann eben sagt, wir müssen dann auch zur Kenntnis nehmen, dass es Elemente gibt, wo wir zum Beispiel als politische Entscheidungsträger auf einem falschen Trip unterwegs sind. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel dafür. es gibt eine Regulierung in Europa, wo man gesagt hat, wir möchten, dass alle 27 Mitgliedstaaten zum selben Zeitpunkt Zugang zu Innovation bekommen bei Arzneimitteln, wenn es eine europäische Zulassung hat. Opening to launch heißt es. So, das heißt also, Sie sind Hersteller XY, gehen zur Europäischen Medizinagentur, zur EMA und sagen, ich möchte ein neues Produkt zulassen. Und wenn Sie das da zulassen, dann ist es automatisch eigentlich für ganz Europa zugelassen. So, jetzt haben wir aber nationale Regeln im Gesundheitsmarkt, was den Zugang und die Vergütung für Arzneimittel angeht. Das führt dann automatisch dazu, dass mancher nationale Gesetzgeber vor Jahren mal entschieden hat, ich lasse erst ein neues Medikament aus Europa zu nach 4 oder 5 Jahren, und zwar nachdem es in 10, 12, 14 anderen Ländern in Europa zugelassen worden ist. Wir sprachen eingangs über ein Pharmagesetz, das vor Jahren gemacht worden ist, dass wenn ich nicht in allen 27 Ländern zeitgleich zulasse, dann nimmt man mir ein Jahr Patentschutz weg. Wie soll ich denn dann aber in allen 27 zeitgleich zulassen, wenn nationale Gesetzgebung dem entgegensteht, und als Strafe kriege ich dann auch noch was weggenommen? So, und dann bin ich halt in diesem Austausch auch von Wissenschaft und Politik zu sagen, wie ist denn der strukturiert? Diese Erkenntnis haben damals schon fachkundige Leute als Problem artikuliert. Aber man hat dann gesagt, ja, nee, ihr seid aber biased, weil ihr die Industriesicht XY vertretet und deswegen nehmen wir euch nicht ernst. Das ist so ein klassischer Effekt, der dann da ist. Und wir haben das jetzt in der Handelspolitik sehr stark. Da wird vor bestimmten Effekten gewarnt. Und auch zu gewissen Folgen aufgerufen, basierend auf Daten. Das wird gerade abgelehnt und wir werden in voraussichtlich 3, 5, 7 Jahren erkennen, dass das, was damals einige kluge Leute gesagt haben, sicherlich auch aus Partikularinteressen dann aber so eintreten wird. Und dann wird man hinterher sagen, ah, hätten wir da einen strukturierten Austausch gehabt. Also so einfach, glaube ich, ist es nicht, weil die Frage ist, was wäre dann das Outcome dazu?
Spannend. Herr Müller, wir haben sehr viele Themen besprochen. Ich komme auch langsam zu der Schlussfrage. Wenn Sie einen einzigen Grundsatz für gute Regulierung formulieren müssten, welche wäre für Sie nicht verhandelbar?
Also neben Transparenz, das mir immer total wichtig ist, definiert Ziele und lasst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Forscherinnen und Forschern, Unternehmen, Startups und Institutionen die Lösung dann entwickeln und get out of the way. Ich glaube, dann würde auch das Vertrauen in Regulierung steigen. Und nutzt die technischen Möglichkeiten, die euch zur Verfügung stehen, um Regulierung besser aufeinander abzustimmen, damit man unerwünschte Nebeneffekte, die Vertrauen kosten, verhindern kann. Dann, glaube ich, kann man die Ziele erreichen und nicht immer nur über Sachen wie CSRD und so weiter meckern, sondern man erkennt die gute Intention, die dahinter steckt. Und dass das durchaus dann auch indirekt Entwicklung, auch Innovation, aber auch Antriebe und Anreize setzt, um zu sagen, Ökonomie und Ökologie zu vereinen, und das geht auch durch und mit Regulierung. Das muss nicht nur negativ sein.
Herr Müller, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.
Auch vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören beim Frankfurter Regulierungspodcast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Bis zur nächsten Folge.